Hab's gerade schon gesagt, am Donnerstag war ich auf Beerdigung von meiner Oma und im Vorfeld natürlich mit meinem Vater unterhalten, seine Mutter war es ja, haben uns ein bisschen über seine Mutter, meine Oma unterhalten und so im Gespräch sind mir so manche Besonderheiten aus ihrem Leben irgendwie nochmal bewusst geworden, die mir gar nicht so bewusst waren. Ich will euch einen kurzen Abriss von ihrer Biografie geben. Und nein, das ist noch nicht das große Ereignis der Weltgeschichte, von dem der Alfred erzählt hat. Sie wird 1925 in Ungarn geboren, ist dann, ja, Zeiten des Weltkrieges dort geblieben. Ihre Mutter hat verweigert, dass sie ausreisen, dass sie nach Amerika flüchten zu Verwandten, die schon dort waren. Sie sind in Ungarn geblieben. Mit 18 Jahren mussten sie dann doch fliehen. Sie wurden verschleppt. Sie musste 5 Jahre lang mit 23 in Russland in den Kohlengruben arbeiten, als Sklavin. Nach den 5 Jahren zurück in ungarischen Gefangenenlager hat sie mitbekommen, ihre Familie hat es über verworrene Wege in die DDR geschafft. Sie sind nach Deutschland gekommen. Sie sind dorthin ausgewiesen worden. Und sie macht sich dann alleine auf den Weg nach Deutschland, um dort ihre Familie zu suchen. Und es hätte nicht besser passieren können, dass sie in Deutschland, in der DDR, beim Umsteigen am Bahnhof per Zufall ihre Mutter wiederfindet. Sie haben dann dort in dem Dorf, wo sie waren, war ihre Mutter bereits schon in einem Bauernhof, haben dort ausgeholfen, haben dort gearbeitet. Und es hat nicht lange gedauert, als dann ihr späterer Mann mitbekommen hat, er war schon in der Pfalz, er kam aus demselben Dorf in Ungarn wie sie, dass noch andere in Deutschland sind. Und er hat alles daran gegeben, dass eben die Leute, die damals aus Murgau, aus diesem Dorf in Ungarn kamen, dass die auch wieder in Deutschland irgendwo zusammenkommen. Hat seine spätere Frau dann, meine Oma, und ihre Mutter zu sich in die Pfalz geholt, haben sich dort niedergelassen, haben dann dort gearbeitet, ein Haus gebaut. Meine Oma hat sich dann in frühen 60er Jahren selbstständig gemacht, mit einem Heißmangelbetrieb, hat den 30 Jahre lang geführt und geleitet. Und so wie ich sie dann erlebt habe, war ihr Leben eigentlich, wenn man das so erzählt, der eine oder andere hat auch zwischendurch ein bisschen erschrocken geguckt. Es war nicht immer alles gut, aber sie war nie bitter oder wütend auf irgendwen. Ihr Leben war eigentlich gekennzeichnet, so wie ich sie erlebt habe, von einer Zufriedenheit und von einem Geborgensein in Gott. Letzte Woche am Samstag ist sie dann verstorben, im Alter von 91 Jahren, ganz ruhig, ohne Schmerzen, bei eigentlich klarem Verstand. Sie hat nochmal nach ihren Söhnen gefragt, wie es denen geht, kurz vorher. Ihr ging es wieder besser. Ich habe schon öfter erzählt, dass sie auch von Demenz geplagt war, nicht mehr wusste, wer jetzt gerade ihr gegenübersteht. Ein Leben, das mich sehr bewegt, weil es so heftig eigentlich ist. Wenn man das erlebt, in Kriegszeiten verschleppt, 5 Jahre in Kohlegruben geschuftet und geackert, die Hände zerschunden, allein gewesen, ganz allein, niemanden gehabt, sich auf die Suche gemacht und dann per Zufall die Mutter am Bahnhof getroffen. Und dann trotzdem voller Frieden. Es ist ganz spannend, Biografien sich anzuschauen. Auch von Leuten, die man vielleicht gar nicht so kennt. Und oft werden diese schrecklichen Episoden entweder groß aufgebaut als das Ereignis des Lebens oder wenn man Biografien von Stars liest, dann werden die gerne irgendwo versteckt hinten runterfallen gelassen. Aber ich glaube, wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken oder über das Leben von anderen, dann wird uns sehr schnell klar, das Leben ist nicht immer gut. Es ist nicht immer einfach, es ist nicht immer perfekt. Da müssen wir irgendwie alle durch. Und wie ich so über die Biografie von meiner Oma nachgedacht habe, habe ich auch über die Biografie von Jesus nachgedacht. Wir haben sehr viel jetzt gesungen über ihn als jemand, der treu ist, der Herrscher ist, der gut ist, der treu ist, der für uns da ist. Und ich möchte heute ein bisschen einen anderen Schwerpunkt legen. Ich möchte uns heute mal diese eigentlich ganz menschliche Seite von Jesus ein bisschen aufzeigen, auch ein bisschen biografisch daran entlang gehen. Und trotzdem zeigen, dass das sehr wichtig ist, wenn wir Jesus und wenn wir ihn verstehen wollen. Ein jüdischer Geschichtsschreiber, der dem christlichen Glauben sehr kritisch eigentlich gegenüberstand, Josephus hieß er, hat Folgendes über Jesus geschrieben. In dieser Zeit gab es einen weißen Mann, der Jesus hieß. Viele von den Juden, wie auch von den anderen Völkern wurden seine Anhänger. Pilatus verurteilte ihn zum Tode am Kreuz. Diejenigen, die seine Jünger geworden waren, blieben ihm treu. Sie berichteten, dass er ihnen 3 Tage nach seiner Kreuzigung lebendig erschienen sei. Sein Bericht von jemandem, ein Geschichtsschreiber, der dem Glauben eigentlich kritisch gegenüber war, der das an anderer Stelle auch sehr kritisch beschrieben hat, wie dieses Christentum sich jetzt plötzlich ausbreitet. Aber auch er berichtet von Jesus, relativ sachlich, die harten Eckpunkte, wenn man so will. Was lernen wir erstmal von diesem Bericht? Naja, er war Jude, er ist außerbiblisch bekannt, das ist also nichts, was sich irgendjemand ausgedacht hat und könnte sagen, da steht ja nur in der Bibel, die haben sich das ausgedacht. Nein, es gibt andere Geschichtsschreiber, Anerkannte, die sehr kritisch waren, die trotzdem gesagt haben, dieser Jesus hat gelebt. Das können wir erstmal festhalten, sogar Nichtgläubige bezeugen, dass es ihn gab. Schauen wir uns jetzt sein Leben an, dann wissen wir natürlich schon ganz viel. Uns fällt es vielleicht jetzt gleich ganz schwer, das irgendwie ganz sachlich auch anzuschauen, aber wir wollen es trotzdem mal einfach versuchen. Und die deutlichste Quelle, die wir einfach natürlich haben, ist die Bibel. Und deshalb haben wir verschiedene Bibelstellen einfach rausgegriffen und will uns die ein bisschen heute nahebringen. Das Erste, was wir von Jesus erfahren, wenn wir so das Matthäus-Evangelium lesen, dann ist das eigentlich was noch passiert, wo Jesus noch gar nicht geboren wurde. Ich lese uns den ersten Vers des Matthäus-Evangeliums. Da steht, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann geht es weiter mit einem Stammbaum, angefangen bei Abraham. Und wenn man den liest, diesen Stammbaum, dann merkt man schon, das kann nicht vollständig sein. Und das kann auch nicht alles 100% so sein. Da wurde der ein oder andere, vielleicht Unbedeutende, ausgelassen. Es geht dem Stammbaum mehr darum zu zeigen, auf was geht Jesus zurück. Es geht auf David zurück, König, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie er beschrieben ist. Es geht auf Abraham zurück, auf jemanden, der Gott gegenüberstand, der Auftrag von Gott hat, der Gott persönlich erlebt hat, der einen Bund mit Gott geschlossen hat. Und wenn jetzt von Jesus die Rede ist, der ein Nachfolger dieser beiden Männer ist, dann wird er schon sehr deutlich in eine Ecke gestellt. Da wird nochmal klar, dieser Mann muss Jude sein. Dieser Mann muss in dieser jüdischen Tradition stehen. Dieser Mann wird als Jesu Christi bezeichnet. Wir wissen seinen Namen und wir wissen auch seinen Titel, Christi, Christus, der Messias, der Gesalbte, der von den Juden erwartet wird. Und in dieser Ecke, da steht er drin, diese Schublade wird er von Anfang an gepackt im Matthäus-Evangelium. Ein kritischer Leser würde vielleicht sagen, na jetzt gucken wir erstmal, ob das so stimmt. Ob das wirklich so ist, dass dieser Typ, von dem dann geschrieben wird, ob das wirklich dieser Christus ist. Und Matthäus fährt fort mit diesem Stammbaum, ich habe es gesagt. Und dann steht im ersten Kapitel, Vers 18, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Jesus wird als Jude in eine ganz menschliche Familie hineingeboren. Das Besondere, er ist Sohn Gottes, der Heilige Geist mischt da irgendwie mit. Wie genau das passiert ist, erfahren wir nicht, ist glaube ich auch nicht wichtig. Seine Eltern waren aber Menschen und keine Götter. In anderen Kulturen, vor allem in der griechischen Kultur, da ist es ganz häufig so, dass irgendein griechischer Gott sich in Menschengestalt verirrt oder Menschengestalt annimmt, auf der Welt unterwegs ist, sich irgendeine Frau nimmt, die schwängert und dann hat man so einen Halbgott wie den Herkules oder so. Anderen Kulturen war das ganz normal, aber nicht so in dieser jüdischen Kultur, dem jüdischen Glauben. Er wird geboren als Sohn eigentlich zweier Menschen, auch wenn Gott diese Schwangerschaft geschenkt hat. Aber es ist keine heile Familie. Dieser Josef ist natürlich empört, wie ist meine Frau schwanger, ich habe damit nichts zu tun. Was ist da passiert? Und es wäre sein gutes Recht gewesen, Maria einfach sitzen zu lassen. Er ist sich sicher, er war es nicht, er hat sie nicht geschwängert, also muss ein anderer gewesen sein, Ehebruch. Sein gutes Recht wäre es gewesen, sie anzuklagen, sie sitzen zu lassen, einfach zu gehen, sich eine neue zu suchen. So, in eine solche Familie kommt Jesus zur Welt, ganz menschlich. Nicht in eine Familie von hohem Adel, vom Stand, in eine Königsfamilie, nicht in perfekte Umstände. Er kommt in eine Familie, wo schon so ein bisschen vielleicht knirscht. Gott richtet es dann schon wieder, er spricht mit dem Josef, er erscheint ihm. Aber es ist nicht, sind keine perfekten Situationen, die reinkommt. Vor allem, weil es weitergeht. Sie müssen fliehen, sie sind selber Flüchtlinge nach Ägypten, sie kommen irgendwann wieder zurück und sie bewahren sich ihre jüdische Tradition. Ich lese uns eine Geschichte von dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Viele werden sie kennen. Es ist so, dass sie oft unterwegs sind, oft diese jüdischen Traditionen pflegen, nach Jerusalem unterwegs sind und so auch in dieser Szene. Ich lese uns Lukas 2, ab Vers 45. Und als er, Jesus, 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach 3 Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich denn gesucht? Wusste der nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Jetzt könnte man von 2 Sachen ausgehen. Das erste, wenn man die Geschichte so liest, ist, was ist das eigentlich für ein Frechdachs? Warum bleibt er nicht bei seinen Eltern, wie sich es gehört? Du sollst Vater und Mutter ehren. Nein, er ist da unterwegs, er bringt ihnen Sorgen und Kummer. Kein vorbildliches Kind. Das zweite, was man sagen könnte, ein Naturtalent. Er sitzt da bei den Hohen und den Angesehenen. Er hat Ahnung von der Tora, er lehrt sie im Jesaja und in anderen Büchern. Irgendwo dazwischen werden wir diesen Jesus irgendwie finden müssen. In seinem Alter, 12 Jahre, da ist er höchstens eigentlich eine günstige Arbeitskraft. Wahrscheinlich hat ihm sein Vater schon einiges beigebracht, hat ihn bei der Arbeit dabei gehabt. Kein Lehrer, kein Anwärter auf irgendeinen gelehrten Posten. Und dann geht es zu Hause zurück, obwohl er schon weiß, in diesem Tempel, das ist eigentlich der Platz, wo er hingehört. Das ist der Ort, wo er sein soll. Das ist der Ort, wo sein Vater, wo Gott ihn haben will. Aber seine Zeit ist noch nicht reif, noch hat er seinen menschlichen Eltern zu gehorchen. Einige Jahre später ist Jesus alt genug. Und es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil wir dann eine Phase haben, von 12 bis ungefähr 30, wo wir überhaupt nicht wissen, was passiert. Jetzt könnte man sagen, naja, es ist aber nichts passiert, ne? Also, wenn schon was passiert wäre, irgendeiner wird schon aufgeschrieben haben. Eine Lücke im Lebenslauf. Heute haben wir das ja nicht so gern. Ich habe es auch da in dieser Geschichte nicht so gern. Ich hätte gern mehr erfahren, was dazwischen passiert. Und Jesus ist wieder unterwegs. Er ist nicht auf der Flucht. Er ist das geworden, was seine Jünger ihn als Rabbi nennen. Ein Lehrer, ein Gelehrter, ein Meister. Er war nicht einfach nur Lehrer, er war auch Prediger. Und er war nicht irgendjemand, der einfach nur das Wort weitergab, er hat es anders gemacht. Ich lese uns aus der Bergpredigt Matthäus 4, die letzten Vers und dann Kapitel 5. Es folgte ihm, Jesus, eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordans. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er lehrte sie und sprach, selig sind die, die geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Jesus wird Prediger, vom Zimmermann zum Prediger. Er lehrt, was es heißt, Gott zu folgen, er lehrt die Schrift, er legt sie aus, er schlägt sie auf der Seite der Minderheiten, er wird Freund der Außenseiter, Unterstützer der Armen und Schwachen. Das ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Da gab es sicher einige, die das so gemacht haben. Aber gerade in dieser Bergpredigt, die dann folgt, da erklärt Jesus oft, ihr habt gehört, dass gesagt ist, und er zitiert einen Vers aus der Heiligen Schrift. Und so ist die gängige Auslegung. Man nimmt einen Vers, das ist eine Predigt, so mache ich es auch oft, nimmt einen Vers, eine Geschichte und legt die aus, was die bedeutet. Jesus geht dann aber einen Schritt weiter und das ist tatsächlich etwas anstößig. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, so und so und so, ich aber sage euch. Und dann deutet er um. Das war nicht nur ungewöhnlich, sondern tatsächlich anstößig. Das hat man nicht gemacht. Man nimmt nicht die Heilige Schrift und sagt, ich sage euch aber, wie ihr es richtig machen sollt. Dieser jüdische Mensch, Sohn eines Handwerkers, nimmt es sich raus, diese Heilige Schrift umzudeuten. Warum sollte gerade er die Schrift besser verstehen? Besser als die Gelehrten? An manchen Orten wird er vertrieben, aus manchen Orten zieht er sich selbst zurück, oft geht er ganz alleine weg und betet. Häufig ist er bei seinen Jüngern im engsten Kreis von 12 anderen Männern, dem Kreis seiner Vertrauten. Und er hat eine positive Botschaft. Er verkündigt von Gott, wie Menschen seine Kinder sein können. Eine Botschaft, eine gute Nachricht für Gefangene, für Geplagte, für Kranke und für Verletzte. Und sein Leben als Zimmermann hat er eigentlich irgendwann ganz abgelegt. Es wird immer ungewöhnlicher, er wird immer länger unterwegs. Anfang sucht er noch Nachfolger, die er lehren kann. Und eines Tages in Jerusalem passiert dann etwas sehr Ungewöhnliches. Etwas, womit vielleicht keiner gerechnet hätte. Lesen uns aus Johannes 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Jesus heilt Kranke. Nicht wie andere Ärzte mit Salben, Heilmitteln oder gegen hohen Lohn. Er macht Kranke mit Worte gesund. Und für Juden das Schlimmste, er macht es am Sabbat, an dem Tag der Ruhe, an dem Tag, wo Gott selbst geruht hat und nicht will, dass man irgendeiner Arbeit nachgeht. Sabbat, da soll man selber ruhen, genau wie es Gott getan hat. Jesus wird zu einem Menschen, der sich gegen Gebote und Normen auflehnt. Er widerspricht scheinbar der Heiligen Schrift, widersetzt sich den jüdischen Geboten und Gelehrten. Und für manchen ist klar, dieser Jesus, der kann eigentlich kein richtiger Jude mehr sein. Noch deutlicher wird es in einer Szene am Anfang des Johannesevangeliums. Das Passafest der Juden war nah und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Taube verkauften, die Wechsler, die da saßen. Und er machte seine Geißel aus Stricken und trieb alle vom Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechslern das Geld aus und stieß Tische um. Und sprach zu denen, die die Tauben verkauften, tragt das weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus. Heftige Szene. So kennt man Jesus gar nicht. Aber auch das ist Jesus. Manchmal fragt man sich, was würde Jesus in dieser Situation tun? Manchmal ist vielleicht Tische umwerfen und wütend sein nicht die falsche Antwort. Jesus nimmt sich die Vaterschaft Gottes in Anspruch. Er ist Kind Gottes und er lehnt sich scheinbar gegen den Opferkult und gegen diese jüdischen Sitten auf. Vielleicht ist er gar kein Jude mehr. Ist er vielleicht Anführer einer jüdischen Sekte geworden? Er deutet die Heilige Schrift um. Er fordert die bedingungslose Nachfolge. Er steht im Mittelpunkt seiner Gruppe, ohne ihn wird es nicht gehen. Er allein lehrt und unterweist seine Jünger. Alles deutet darauf hin, dieser Mann ist kein Prophet oder von Gott gesandter Prediger. Er ist Sektenführer und gegen das Judentum. So müssen die jüdischen Räte ihn verstanden haben. Doch immer wieder erleben sie, wie Jesus Wunder tat. Und das können sie nicht einordnen. Sie fragen sich, wo kommt es her, dass dieser Mann, der offensichtlich Dinge tut, die nicht menschlich sind, wo kommt es her, wenn er nicht zu Gott gehört? Die Antwort ist relativ schnell klar. Er muss vom Teufel sein. Seine Macht müssen dämonische Mächte sein. Sie merken, da ist irgendwas anderes mit im Busch. Wir merken, das Leben von Jesus ist nicht immer perfekt. Manchmal wird er angeklagt, in Streitgespräche verwickelt. Er wird von Pharisäern und Schriftgelehrten verfolgt, auf die Probe gestellt. Er erlebt Anfeindungen, Misstrauen. Er leidet leidvolle Situationen. Alle Gefühle, die wir uns so vorstellen können, das erlebt er selbst. Und er selbst ist es, der auch weint und der auch trauert. Kurze Szene, als ein Freund von ihm stirbt. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu den Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und er bebte und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Und sprach, sie sprachen zu ihm: Herr, kommen Sie. Und Jesus ging die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so geliebt. Jesus liegen Menschen am Herzen. Er wird wütend über Fehlverhalten, er trauert mit den Trauernden und über verlorene Freunde. Er ist ganz einfach Mensch. Körperlich und geistig unterscheidet er sich nicht von uns. Er hat keine besonderen Organe oder irgendwelche magische Energie in sich. Er ist Mensch, wie du und ich. Das ist Weihnachten. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch und nicht eine außergewöhnliche Figur, die es vorher nicht gegeben hat, eine ungewöhnliche Lebensform, kommt auf diese Welt, ist was Besonderes und macht alles anders. Jesus ist Mensch und zugleich Gottes Sohn. Und das zu verstehen und zu erklären, das haben Gelehrte seit über 2000 Jahren oder seit 2000 Jahren versucht und es vielleicht verstanden, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht nehmen wir es auch selbst einfach hin, weil wir es uns nicht erklären können, weil es vielleicht gar nicht erklären kann, und glauben es. Das macht den Glauben aus. Das heißt Glauben. Wir haben einen Glauben, wir haben kein Wissen darüber. Das genügt uns doch aber auch. Glauben heißt nicht Wissen. Wenn wir alles wissen würden, wie es im Detail passiert, dann wäre es vielleicht auch gar kein Glaube mehr. Dann wäre unser Glaube vielleicht sogar im Wanken. Glaube hat sein Besonderes doch darin, dass das Vertrauen und dass es Liebe fordert. Zu Gott und zu anderen Gläubigen. Glaube ist mehr als eine Einstellung oder eine Haltung, die ich mir ausgesucht habe. Die Bibel selbst gibt eine kurze Beschreibung von dem, was Glaube ist. Hebräer 11, Vers 1: Es ist der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Manches bleibt Glaube, manches bleibt Geheimnis. Manches werden wir erfahren, aber nie verstehen. Dieser Mann, der vor 2000 Jahren in Israel unterwegs war, ist Jesus Christus. Das bezeugt nicht nur die Bibel, sondern auch andere. Sogar andere kritische Gelehrte. Dieser Mensch, dieser Jesus, war ganz Mensch und war ganz Gott. Als Mensch war er auf der Flucht, ist aufgewachsen in durchschnittlichen Verhältnissen, war als 12-Jähriger Rabauke und Streber. Und dann gibt es diese Lücke von 12 bis 30 Jahren, wo vielleicht nichts Nennenswertes passiert. Er erzählt den Menschen von Gott, trauert am Grab eines Freundes, heilt Kranke, tröstet Angehörige. Er stellt sich gegen die Norm der jüdischen Gelehrten. Jesus war vielleicht kein besonderer Mensch, aber er kam auf diese Welt mit einem Auftrag, Gottes Liebe zu verkünden, Gott erlebbar machen, zum Glauben an diesen lebendigen Gott einladen. Jesus Christus hatte das in seinem ganz, ganz menschlichen Leben gemacht. Ja, er war von Gott begabt und hat Wunder getan, aber er war genauso Mensch. Mit allen Gefühlen, mit allem Leiden, mit Wunden, die ihm zugefügt wurden. Er hat ein Leben unter Verfolgung gehabt, Vertreibung erlebt. Sein Leben war nicht einfacher oder leichter, nur weil er Gottes Sohn war. Jesus ist ganz Gott, unzählige Wunder getan und gezeigt, er ist Gott. So wundert es nicht, dass am Ende des Johannesevangeliums steht, der letzte Vers, es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Das ist das Zeugnis, das der Autor vom Johannesevangelium ans Ende stellt. Unser Leben kann genauso ganz menschlich auf Gott hinweisen, seine Größe und seine Liebe erzählen. Und ich wünsche es uns daraus, unser Leben, das wird, wie das menschliche Leben von Jesus war, in guten und in schlechten Momenten ein Hinweis auf Gott. Bei meiner Oma habe ich das erlebt. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe nicht erlebt, dass sie bitter war. Nicht erlebt, dass sie wütend war auf diese Zeit, wo sie in russischer Gefangenschaft war. Ich habe nicht erlebt, dass sie Gott einmal verurteilt hat für diese wirren Wege, die sie gegangen ist. Für sie war Gott immer im Mittelpunkt und sie wusste genau, wo sie hingeht und wo sie jetzt ist. Er war für sie Versorger und auf ihn hat sie immer vertraut. Ein Psalmvers, den sie immer wieder zitiert hat, möchte ich auch jetzt ans Ende dieser Predigt stellen. Psalm 37, Vers 5. Sehr bekannter Vers, der eine oder andere wird ihn kennen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Vers ist, der Jesus an der einen oder anderen Stelle durch den Kopf gegangen ist. Er wird's wohl machen. Ja, wo macht das denn gerade wohl? Verfolgt, vertrieben, geschunden, geplagt, ausgepeitscht, am Kreuz gestorben. Das ist das Leben von Jesus, von einem Menschen mit einer besonderen Beziehung zu Gott, aber eben auch mehr als nur Mensch. Gottes Sohn, von dem wir gesungen haben, er ist heilig, er ist treu, er ist Herrscher, er ist König, er steht über allem. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Amen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du kein König bist, der irgendwo thront und sich die Menschen angeschaut hat und ihnen nah sein will, aber da sitzen bleibt, wo er ist und kommandiert. Ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du es erlebt hast, was es heißt, Mensch in dieser Welt zu sein. Ich danke dir, dass wir mit unseren Anliegen und Problemen zu dir kommen können, genauso wie mit all unserer Freude. Und ich danke dir, dass du das aufnimmst und dass du ansprechbar bist und genau weißt, was es heißt, Mensch zu sein. Ich möchte dich bitten, Herr, um deinen Segen und dass wir darauf vertrauen, dass du es wohl machst, dass du es gut machst mit unserem Leben, wo auch immer wir gerade drinstecken und was wir brauchen. Danke, dass du uns kennst. Segne uns. Amen.